DW Menschen und Märkte.
Willkommen zum Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Schön, dass Sie dabei sind. Hier einige unserer Themen. Was kosten Deutschland Sanktionen gegen Russland und CeBIT, das Megathema IT-Sicherheit? Das und mehr jetzt. Ich bin Klaus Ulrich. Das Tauziehen um die Krim spitzt sich zu. Für den Sonntag ist ein Referendum über den Beitritt der ukrainischen Halbinsel zu Russland anberaumt. Bereits einen Tag später wird die EU voraussichtlich zusätzliche Sanktionen gegen Moskau beschließen. In der Wirtschaft werden diese Pläne skeptisch beurteilt. Der Deutsche Außenhandelsverband BGA warnte heute in Berlin vor einer weiteren Eskalation der Krise. Sabine Kinkertz.
Deutschland und Russland sind wirtschaftlich eng miteinander verbunden. 20 Milliarden Euro haben deutsche Unternehmen in Russland investiert. Das bilaterale Handelsvolumen liegt bei über 76 Milliarden Euro. Exporten in Höhe von 36 Milliarden Euro stehen Importe von gut 40 Milliarden Euro gegenüber. Während Russland überwiegend Energieträger und Rohstoffe nach Deutschland exportiert, liefert Deutschland im Gegenzug hochwertige Konsumgüter, Maschinen und Anlagen, Kraftfahrzeuge, elektrotechnische Produkte und Verkehrsinfrastruktur. 6.200 deutsche Unternehmen machen mit Russland Geschäfte. Viele suchen in diesen Tagen Rat beim Bundesverband Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen. Die Telefonleitungen würden heiß laufen, berichtet BGA-Präsident Anton Börner.
Schon heute ist die Verunsicherung greifbar. Es mehren sich die sorgenvollen Anfragen von Unternehmerseite, wie es um die Rahmenbedingungen für das Russlandsgeschäft bestellt sei, ob mit Sanktionen zu rechnen sei und ob ausstehende Zahlungen in Gefahr seien.
Vor allem bei Unternehmen, die an Standorten in Russland produzieren, schrillen die Alarmglocken. Diskutiert die russische Duma doch über ein Gesetz zur Enteignung ausländischer Unternehmen. Sollte das in Kraft treten, dann sei das ein schwerer Schlag für die westliche Wirtschaft, meint Börner.
Wir haben ja Gewaltmonopol des Staates. Ja, was soll ich denn machen, wenn ein Gesetz kommt und dann kommt jemand, der mein Unternehmen beschlagnahmt? Was soll ich dann tun? Nach Hause gehen.
So weit dürfe es aber gar nicht kommen, sagt Anton Börner.
Eindringlich mahnen wir zur Deeskalation. Wir Händler sind immer dafür, einen Gesprächskanal offen zu halten. Reden ist besser, als jemanden in die Ecke zu treiben. Die EU muss Russland, muss Putin in die Entscheidungsprozesse einbinden, und zwar auf Augenhöhe und als Teil der Lösung. Es gilt, Putin größtmögliches Verständnis für seine Situation entgegenzubringen, aber gleichzeitig aufzeigen, dass die einseitige Veränderung von völkerrechtlich gültigen Verträgen und Grenzen sein Land ins Abseits führen wird. Die Bundesregierung hat die besten Voraussetzungen, das zu vermitteln.
Mit Blick auf das bisherige Vorgehen des russischen Präsidenten sei gar nicht damit zu rechnen, dass schärfere Sanktionen Wladimir Putin zum Einlenken bewegen würden. Börner geht stattdessen davon aus, dass sich die Fronten nur verhärten würden. Eine Meinung, die auch russische Geschäftspartner der deutschen Exporteure vertreten. Es gebe zigtausende deutsch-russische Kontakte im täglichen Geschäftsleben und dort sei die drohende Verschlechterung der Wirtschaftsbeziehungen momentan das Thema Nummer eins, weiß der BGA-Präsident. Die russischen Handelspartner seien ähnlich alarmiert wie die deutschen.
Wir haben gemeinsame Interessen, gedeihliches Miteinander Geschäfte machen auf einer Vertrauensebene. Und dann sagen wir, welche Möglichkeiten habt ihr, eben auf eure Menschen in eurem Land, auf die Politik einzuwirken, ganz freundlich und höflich, um diese Zusammenhänge klarzumachen. Nämlich, dass am Ende des Liedes Russland mehr leiden wird als der Westen. Da sind wir uns ganz sicher.
Russland sei wirtschaftlich viel abhängiger von der Europäischen Union, als dies umgekehrt der Fall sei. Die russischen Energieexporte machten mehr als die Hälfte der russischen Staatseinnahmen und etwa ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts aus. Mehr als 80% der Exporte gingen in den Westen. Würde die EU die Erdgasimporte aus Russland aussetzen, würde das dem russischen Staatshaushalt einen erheblichen Schlag versetzen. Einnahmen in Höhe von 100 Millionen Dollar pro Tag würden auf einmal wegbrechen. Im Gegenzug hätte Deutschland aufgrund seiner für ein halbes Jahr ausreichenden Gasreserven genügend Zeit, um sich nach einem Ersatzlieferanten umzusehen.
Zwar rechne ich nicht damit, dass wir ein starkes, dauerhaftes Emporschnellen der Preise sehen würden, Jedoch würde zusätzlicher Sand in das Getriebe der sich gerade erholenden Weltkonjunktur gestreut werden. Verheerender wäre der Fall bei einem weltweiten Embargo gegen russisches Öl und Gas. Ich halte es jedoch für ausgeschlossen, dass sich Länder wie China oder Indien daran beteiligen. Damit bleiben die Einflüsse auf die Weltkonjunktur im Ergebnis überschaubar.
BGR-Präsident Börner geht davon aus, dass die Weltkonjunktur nach einem kurzen Ausschlag nach unten wahrscheinlich binnen weniger Monate zur Tagesordnung zurückkehren würde. Abgesehen vom Russlandgeschäft, dessen Wegbrechen für einige deutsche Unternehmen sicherlich existenzbedrohend wäre, würde das auch für die deutsche Exportwirtschaft gelten.
Sabine Kinkerts über die Folgen möglicher Sanktionen gegen Russland für die deutsche Wirtschaft. Der Energieriese E.ON erlebt einen Gewinneinbruch. Sparen, kürzen, verkaufen, das sind wie in der ganzen Branche die Reaktionen. Auf Dauer muss sich E.ON an den Gedanken gewöhnen, dass die Zeiten der großen Erträge in der Energieerzeugung vorbei sind. Von der Bilanzvorlage des Versorgers in Düsseldorf berichtet Jörg Marksteiner.
Ein Energieriese auf Diät. Der Gewinn halbiert, die Investitionen radikal gekürzt, die Dividende für die Anleger zusammengestrichen, neue Sparrunden in Sicht. Es herrscht Fastenzeit bei E.ON, aber ohne Aussicht auf Auferstehung der alten Milliardengewinne. Jedenfalls nicht in diesem Jahr, sagt E.ON-Chef Johannes Theissen. Die Gewinne werden weiter einbrechen.
Müssen wir nüchtern feststellen, dass es wenig Anzeichen dafür gibt, dass sich das Marktumfeld spürbar oder gar schnell verbessern wird.
Marktumfeld, damit meint Theissen vor allem seine Gas- und Kohlekraftwerke. Etwa ein Viertel seiner europäischen Anlagen will E.ON stilllegen, weil sie keine Gewinne mehr abwerfen. Wegen der Krise in Südeuropa verbrauchen Firmen dort weniger Strom. Dazu kommt hierzulande der Boom von Wind- und Sonnenenergie. Weniger Nachfrage, mehr Angebot. Das hat dazu geführt, dass die Großhandelspreise für Strom deutlich eingebrochen sind. Die Folge, allein 9 Großanlagen will E.ON in diesem und nächsten Jahr einmotten oder endgültig abschalten.
Für uns ist dabei die Lage klar. Kraftwerke, die nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden können und die keinen Systemnutzen haben, müssen vom Netz gehen. Andere Unternehmen gehen auch nicht anders vor und können es auch nicht und auch wir nicht. Aktuell gibt es daraus noch kein akutes Problem, aber wenn sich die Entwicklung ungebremst fortsetzt, wird es Engpässe geben, die real sind.
Zwar gäbe es rein rechnerisch gewaltige Überkapazitäten in Deutschland durch die vielen Wind- und Solaranlagen, doch so dürfe man nicht rechnen, meint der E.ON-Chef.
Die rund 70.000 Megawatt von Windkraft, PV und Biogasanlagen waren in den letzten Wintermonaten häufig nur mit 5% an der Versorgung der deutschen Kunden beteiligt. Fast die gesamte Versorgungsleistung musste in dieser Zeit also von den scheinbar wertlosen konventionellen Kraftwerken zur Verfügung gestellt werden.
Wie Konkurrent RWE fordert auch E.ON von der Politik eine neue Regelung, die das Bereithalten klassischer Kraftwerke vergütet. Bislang zeigt sich die Bundesregierung allerdings zurückhaltend, wohl auch, weil dies am Ende zusätzliche Zahlungen für Stromkunden oder Steuerzahler bedeuten würden. Bis es möglicherweise dazu kommt, spart E.ON erst einmal. Seit 2008 haben schon 7.000 Mitarbeiter gehen müssen.
Weitere 7.100 Beschäftigte verließen allein im letzten Jahr den Konzern mit den abgegebenen Geschäften.
Dass bei E.ON unter dem Strich, anders als bei RWE, keine roten Zahlen in den Büchern stehen, sondern 2,2 Milliarden Euro Gewinn, liegt unter anderem auch am Auslandsgeschäft. Anders als RWE sucht E.ON sein Glück im Ausland und hat in der Türkei, in Brasilien und Russland investiert. Das hilft trotz aktueller Wechselkursprobleme. Die aktuelle Krimkrise mache sich übrigens noch nicht bemerkbar, sagte Theissen, und dafür gäbe es auch keine Anzeichen. Trotz aller Krisen unterhalte man seit Jahrzehnten stabile Geschäftsbeziehungen mit Russland, wo E.ON mit 5.000 Mitarbeitern einer der großen Versorger ist. Und Anfragen zu Gaslieferungen Richtung Ukraine habe er auch noch nicht erhalten.
Uns liegt heute keinerlei Anfrage vor, von einem irgendwie östlich gelegenen Land, und zwar gar keinem, Lieferungen anzubieten, Preise zu nennen. Von daher ist es ab da hypothetisch. Konkrete Anfragen gibt es nicht. Ich glaube, die Gasversorgungssituation ist nirgends in Europa im Augenblick knapp, sodass solche Anfragen wahrscheinlich auch ziemlich hypothetisch wären in diesem Augenblick.
Die Passionszeit bei E.ON, sie trifft auch den Vorstandschef persönlich. Sein Gehalt ist um 1 Million auf gut 3 Millionen Euro gesunken.
Jörg Marksteiner über eine nur wenig erfreuliche Bilanz des größten deutschen Energieversorgers E.ON. Die IT-Branche hat durch den NSA-Skandal mit einem massiven Vertrauensverlust zu kämpfen. Jetzt werden die Scherben zusammengekehrt. Es könnte den europäischen Anbietern helfen, die US-Vorherrschaft zu beenden. IT-Sicherheit, das ist das Top-Thema auf der diesjährigen Computermesse CeBIT. Von dort Henrik Böhme.
Wenn der stellvertretende NATO-Generalsekretär auf der Computermesse CeBIT zum Thema Trust and Security spricht, wenn an unzähligen Messeständen die Worte Sicherheit oder eben Security stehen, wenn sogar der selbsternannte Godfather of IT-Security, Eugene Kaspersky, den Weg nach Hannover gefunden hat, dann spätestens ist klar, was der NSA-Schock bewirkt hat. Es ist, so hatte es die EU-Kommissarin Neelie Kroes hier gesagt, ein Weckruf für Europas IT-Firmen, den man nicht verschlafen solle. Zumindest in den Messehallen von Hannover hat man den Eindruck, die Branche hat verstanden. Vertrauen ist eines der meistgebrauchten Worte auf dieser CeBIT und die europäischen Anbieter wollen die Chance, die sich bietet, nutzen. Reinhard Clemens, Chef von T-Systems, der IT-Dienstleistungstochter der Deutschen Telekom.
Sicherheit Made in Germany hat ja so ein paar Kriterien. Das erste ist, wir wollen einen deutschen Datenschutz etablieren und die Daten, die da gespeichert werden, damit kann man nicht alles machen, was man gerne machen möchte, was vielleicht Ausländer machen können. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist, wir schützen gegen Angriffe von draußen, unerlaubten Zugriff. Und da glaube ich, ist das Thema Professionalität entscheidend. Da haben wir als Telekom natürlich in der Zwischenzeit was ganz anderes entwickelt, als sie das als kleines Unternehmen entwickeln können. Und da spielt übrigens auch der internationale Austausch mit anderen Organisationen eine Rolle.
In diesem Netzwerk könne man lernen, welche Bedrohung es von welcher Seite gibt und wie man sich dagegen schützen könne. Gefragt seien mittlerweile auch die drei Rechenzentren, die T-Systems in Deutschland betreibt. Ein viertes, es wird das größte Europas sein, wird das Unternehmen in Kürze in Sachsen-Anhalt in Betrieb nehmen. In solchen Clouds genannten Großrechnern sollen die Daten sicher lagern, das erhoffen sich Unternehmen wie Privatanwender. Sensible Firmendaten sollen nicht in fremde Hände gelangen. Da kommen zunehmend Anbieter aus Deutschland ins Spiel. Ego Secure aus Ettlingen in Baden-Württemberg ist so einer. Seit 7 Jahren am Markt gerade mal 50 Leute. Firmenchef Sergei Schlotthauer.
Es gibt natürlich einen Vorteil. Als deutsches Unternehmen können die anderen sicher sein, dass wir keine Backdoors für NSA und alles andere haben, was zurzeit sehr stark zum Tragen kommt. Weil natürlich Grundvertrauen in der amerikanischen Firma ist ja schon massiv erschüttert worden. Also Interesse für deutsche Software wächst dramatisch. Und nicht nur in Deutschland. Wir machen sehr viel in Asien und Lateinamerika gerade. Und da gerade das kommt auch zum Tragen. Die wollen nichts Amerikanisches, weil die wissen, okay, Verschlüsselung aus Amerika ist halt nicht Verschlüsselung. Und dann sagen sie, deutsche Software, super, super, super.
Ein paar Nummern größer als Ego Secure und schon seit 30 Jahren im Geschäft ist Gemalto aus Frankreich. Das Unternehmen mit rund 11.000 Mitarbeitern ist groß geworden mit SIM-Karten für Mobiltelefone oder den goldenen Chips auf den Geldkarten. Jetzt setzt man noch stärker auf Sicherheitslösungen für Unternehmen wie sichere Login-Technologien für Firmennetzwerke. Andreas Schremmer von Gemalto.
Gemalto zeichnet sich dadurch aus, dass wir ein europäisches Unternehmen sind, was aufgrund der Themen, die gerade Ende des letzten Jahres im Bereich NSA hochgekommen sind, doch für viele unserer Kunden sehr, sehr interessant ist, auf europäische Lösungen umzusteigen. Das merken wir verstärkt. Es gibt viele Kunden, die heute auf uns zukommen und sagen, ich habe eine Lösung, die aus dem nicht-europäischen Raum kommt und ich hätte gerne eine, die aus dem europäischen Raum kommt und dafür sind wir prädestiniert.
Diesen Standortvorteil wollen viele Anbieter nutzen, auch Rohde & Schwarz SIT, eine Tochter des Elektronikkonzerns Rohde & Schwarz. Die bei der Mutter angehäufte Kompetenz für Messtechnik und Funküberwachung hilft der Tochter bei der Entwicklung von Sicherheitslösungen, auch für Unternehmen mit einer kritischen Infrastruktur, Energieversorger etwa oder Banken. Alles mit dem Siegel Made in Germany, wie Marketingchef Peter Rost betont.
Wir entwickeln unsere Geräte komplett in Deutschland und wir produzieren die auch. Fast, muss man sagen, bis zur vorletzten Schraube in Deutschland. Wir spielen sogar in der Produktion die Software in unsere Geräte ein. Das machen wir alles in Deutschland und haben insofern eine extrem vertrauenswürdige Lieferkette, weil wir eine sehr hohe Wertschöpfungstiefe haben. Und das schafft uns einen enormen Vertrauensbonus. Das hören wir immer wieder direkt von Kunden.
Dennoch, auch wenn jetzt an vielen Messeständen mit IT Security Made in Germany geworben wird, es bleibt noch immer eine gigantische Lücke zu den alles beherrschenden US-Anbietern. Nach wie vor würden sich viele Unternehmen mit Investitionen in IT-Sicherheit zurückhalten, weiß Rainer Baumgart, Chef von SecureNet, einem der führenden deutschen Anbieter von Sicherheitslösungen. Und er nennt die Gründe dafür.
Ich glaube, es besteht für diese mittelständischen, kleineren Unternehmen, die technologisch sicherlich Weltmarktspitze sind, die Notwendigkeit zu kooperieren, miteinander zusammenzuarbeiten, sich nicht gegeneinander zu positionieren. Es muss auch nicht jeder alles machen, sondern es könnte durchaus durch Zusammenwirken mehr erreicht werden. Es hat keinen Sinn, gegen die Weltmarktplayer irgendwie anzukämpfen. Man muss auch hier ein Miteinander suchen und versuchen, eben halt IT-Sicherheit in alle modernen Infrastrukturen zu integrieren.
Dass der Handlungsbedarf größer ist denn je, macht eine soeben vorgestellte Studie des Branchenverbandes Bitkom deutlich. Danach hat fast jedes dritte Unternehmen in Deutschland in den vergangenen 2 Jahren Angriffe auf seine IT-Systeme verzeichnet. Dabei wurden gezielt Daten gestohlen oder Schad- sowie Spähprogramme eingeschleust. So etwas kann gerade für kleine oder mittlere Firmen den Ruin bedeuten.
Soweit der Beitrag von Henrik Böhme. Und das war's auch schon wieder für heute von Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Mein Name ist Klaus Ulrich. Auf Wiederhören und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.